Ja, ich danke Ihnen sehr, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich, hier zu sein, nicht nur wegen der wunderbaren Musik. Ich spiele ja selber ein bisschen Geige und ich weiß, welche Fähigkeiten das erfordert, so zu spielen, wie wir es gerade gehört haben. Wirklich wunderbar, grandios, ein Hochgenuss. Und ich freue mich schon, dass nach der Rede nochmal Musik kommt. Jetzt sind Sie aber dazu verdammt, mir erstmal zuzuhören. Ich freue mich wirklich, hier zu sein, auch in diesem Raum zu sein. Es ist eben ja schon angeklungen, dass es jetzt schon viele Male ist, dass ich auch in diesem Raum war und viele Geschichten mir sich im Herzen abgespeichert haben, die mit diesem Raum verbunden sind. Jetzt das letzte Mal, letztes Jahr, etwa vor einem Jahr genau, mit dem Rat der EKD und den leitenden Geistlichen der EKD, die hier ihre Jahrestagung sozusagen hatten. Und wir haben über das Thema Digitalisierung gesprochen und vieles Augenöffnete dabei erfahren. Das verbinde ich alles mit diesem Raum. Deswegen freue ich mich wirklich, heute hier zu sein, auch zu diesem Anlass hier zu sein. Mein Thema ist ja schon in der Einleitung etwas angeklungen, ich oder wir, Gemeinschaft in der modernen Gesellschaft. Heute denkt jeder nur an sich. Das ist ein Satz, den man immer wieder hört. Und es lassen sich ja auch durchaus immer wieder empirische Indizien für die Wahrheit solcher Diagnosen finden und anführen. Es wird damit ein Gefühl zum Ausdruck gebracht, dass Gemeinschaft etwas ist in unserer Gesellschaft, das immer brüchiger wird. Dass es mit der Gemeinschaft in unserer Gesellschaft bergab geht, ist ein weit verbreitetes Gefühl. Dass das Ich immer mehr ins Zentrum rückt und dass wir immer mehr in den Hintergrund tritt, das ist das Gefühl. Und gefühlt stellen wir auch zurückgehendes ehrenamtliches Engagement fest. Ich betone gefühlt, ich komme gleich noch näher dazu. Parteienverdrossenheit, Vereinzelung, Ellbogengesellschaft, auch mehr Scheidungen. Solches und andere Einzelbeobachtungen werden dann angeführt für diese Diagnose. Die Frage ist, und es ist die Frage, die ich heute stellen möchte, ob diese Diagnose zutrifft. Ob diese Diagnose so zutrifft und wie wir mit diesen Diagnosen und dem, was dahinter steht, als Gesellschaft, aber durchaus auch als Kirche umgehen können, umgehen sollen. Ich will zunächst ein paar Bemerkungen zu der Frage machen, warum der Begriff der Gemeinschaft in Deutschland anders als in den USA, jedenfalls in der Soziologie, noch immer belastet ist und nur mit Scheu als Programmwort gebraucht wird. Ich will dann den Ansätzen, soziologischen Ansätzen von Ferdinand Tönnies und Emil Durkheim kurz nachgehen, zwei Klassiker der Soziologie, die noch heute, und das will ich eben versuchen zu zeigen, für unser Verständnis von Gemeinschaft und sozialem Zusammenhalt von Bedeutung sind. Dann will ich die gesellschaftlichen Veränderungen skizzieren, mit denen wir konfrontiert sind, wenn wir heute von Gemeinschaft reden wollen, und dann überlegen, wie die Theologie eigentlich auf diese Veränderungen reagieren kann und einige Schlussfolgerungen auch für die Kirche ziehen. Das ist, was ich jetzt in den nächsten 30, 40 Minuten gerne machen möchte. Also Gemeinschaft, der Begriff, der in meinem Titel enthalten ist, als belasteter Begriff, so habe ich eben gesagt. Woran liegt das, dass Gemeinschaft in Deutschland, anders als in den USA, wo das Wort Community einen fast inflationären Gebrauch erlebt hat? Warum ist dieses Wort Gemeinschaft in Deutschland so fast tabuisiert gewesen, jedenfalls in der Wissenschaft, in der Soziologie? Das hat, man kann vielleicht sagen, natürlich mit den Erfahrungen zu tun des Zweiten Weltkrieges, auch der Ideologie des Nationalsozialismus, die diesen Begriff immer wieder ins Zentrum gerückt hat. Wir kennen die Begriffe Volksgemeinschaft zum Beispiel, die ganz besonders in dieser Zeit eine zentrale Rolle gespielt haben. Und ich will nachher noch ein paar Vertiefungen im Hinblick auf diese Zeit und auch die Konsequenzen für die Theologie dann anführen. Also Gemeinschaft war im Lichte der nationalsozialistischen Ideologie nicht wie in der demokratischen Tradition Nordamerikas eine auf gleiche Rechte gegründete Kommunikationsgemeinschaft differenter und starker Individuen, sondern eine hierarchisch strukturierte Volksgemeinschaft, die von Homogenität geprägt war und die klare Kriterien dafür hatte, wer zu ihr gehören durfte und wer nicht. Und wir sehen heute in den Bewegungen in Europa, aber auch anderswo in der Welt, rechtspopulistischen Bewegungen, in gewisser Weise ein Revival solcher Verständnisse von Gemeinschaft. Deswegen ist es alles andere als irrelevant und etwas von gestern. Also es kommt sehr darauf an, wovon wir sprechen, wenn wir danach fragen, wie es um Gemeinschaft in der modernen Gesellschaft bestellt ist. Deswegen also ein kurzer, nur ganz kurzer Rückblick auf die Soziologie, denn mit Ferdinand Tönnies und Emil Durkheim haben wir sowas wie die Prototypen für zwei ganz unterschiedliche Verständnisse von Gemeinschaft. Also Ferdinand Tönnies, man kann so sagen, dass er sowas wie der Nestor der deutschen Soziologie war, der hat eben 1887 ein berühmtes Buch geschrieben und das heißt Gemeinschaft und Gesellschaft. Also die beiden Begriffe, die auch in meinem Vortragstitel stehen, die stellen das Zentrum dieses Buches dar. Und er hat ein ganz bestimmtes Verständnis von Gemeinschaft hier entwickelt, das geprägt ist davon, dass Gemeinschaft der Ort ist, wo Menschen die Verwandtschaft, das Zusammengehörigkeitsgefühl oder starke Überzeugungen haben, die sie miteinander verbinden. Ein Ort, an dem sie Geborgenheit finden angesichts einer, und jetzt kommt das andere Wort, Gesellschaft, die von Egoismus geprägt ist, die von Zweckorientierung geprägt ist, die auch von ökonomischer Nutzenmaximierung geprägt ist. Man kann als Hintergrundinformation sagen, dass Ferdinand Tönnies Sozialist war. Und dieser Gemeinschaftsbegriff eben auch das Teilen, wie es der Sozialismus sozusagen vor Augen hatte, mit eingeschlossen hat. Und wenn man das sich klar macht, dann erscheint natürlich die Entwicklung der modernen Gesellschaft als Verfallsgeschichte, in der immer stärker das Individuum ins Zentrum rückt und diese Gemeinschaft, in der alles geteilt wird, in der alles gemeinsam ist, die starke Gemeinschaft immer mehr in den Hintergrund tritt und eben dann auch verloren geht und der Egoismus immer mehr überhand nimmt. Die andere Deutungsmöglichkeit, und die ist eben mit dem Namen Emil Durkheim verbunden, teilt diesen Pessimismus gegenüber der Moderne nicht. Und sie ist eben von einem Zeitgenossen von Ferdinand Tönnies, Emil Durkheim, deutlich vor Augen geführt worden, der so etwas wie der Begründer der französischen Soziologie ist. Er hat ein Buch geschrieben über die soziale Arbeitsteilung. Und wenn man den Titel sieht, dann denkt man erstmal, naja, es ist irgendein wirtschaftsethisches Buch oder irgendein soziologisches Buch, aber für den Bereich, über den wir jetzt sprechen, nicht weiter relevant. Ist aber nicht so. Warum ist die soziale Arbeitsteilung relevant? Ich fand, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, das faszinierend. Nämlich, es ist ja ganz klar, dass wir bei der sozialen Arbeitsteilung in einen Prozess hineingehen, das beschreibt er eben für die moderne Gesellschaft, bei dem die Gemeinschaft abhängig ist von der Verschiedenheit. Es kommt nur was dabei raus, wenn die Menschen unterschiedlich sind, wenn sie unterschiedliche Gaben haben, unterschiedliche Profile haben. Und Gemeinschaft heißt jetzt, dass diese Menschen gut zusammenarbeiten. Dann kommt was dabei raus, um es mal etwas kurz und salopp zu sagen. Und das zu beobachten, finde ich einen ganz spannenden Gedanken. Er zeigt nämlich, und er hat es mit ähnlichen Begriffen, mit anderen Begriffen, aber ähnlichen Inhalten einander gegenübergestellt, Emil Durkheim wie Tönnies. Er hat nämlich gesprochen von mechanischer Solidarität und organischer Solidarität. Ich will dieses nicht vertiefen, das ist jetzt eher fachlich, aber ganz kurz, mechanische Solidarität ist das, was Tönnies als Gemeinschaft bezeichnet. Also etwas, wo man wie die Stämme in den früheren Zeiten durch das Gemeinsame zusammengehalten wird. Und organische Solidarität heißt, dass die Verschiedenen, eben wie in einem Organ, die Verschiedenen zusammenspielen und daraus praktisch Gemeinschaft wird. Und er hat beobachtet, wie durch die soziale Arbeitsteilung, dann eben auch in der Wirtschaft, die Verschiedenheit plötzlich ein tragender Wert wird, anstatt ein Defizit zu sein, wie in dem anderen Verständnis von Gemeinschaft. Das finde ich eine starke Spur, um auch die Gegenwart zu verstehen. Und wenn Sie sich nur einen Moment mal die gegenwärtige Szene, auch die gesellschaftliche, politische Szene anschauen, ich könnte jetzt aus den letzten Tagen von vielen Gesprächen berichten, gerade auch aus Leuten aus der Wirtschaft, mit Leuten aus der Wirtschaft. angesichts der jetzigen Situation, wo wir die Sorge haben, dass Ausländerfeindlichkeit um sich greift, dass Pluralismus verdächtigt wird und wieder solche homogenen Konzepte entstehen, da sind es oft Menschen aus der Wirtschaft, die in ihren wirtschaftlichen Zusammenhängen ganz selbstverständlich mit Menschen aus anderen Kulturen, überhaupt anderen Menschen, die anders sind, zusammenarbeiten, die dafür werben, dass wir offen sind, dass wir eine offene Gesellschaft sind, auch eine weltoffene Gesellschaft sind. Ich glaube, das ist ein Indiz für genau das, was Emil Dürkheim vor so langer Zeit schon beobachtet hat. Dass also die Zusammenarbeit der Verschiedenen das zentrale Paradigma ist und deswegen bestimmte Gefühle, die homogene Gemeinschaftskonzepte ins Zentrum rücken, hintanstehen hinter der Erfahrung, dass man mit ganz unterschiedlichen Menschen aus ganz anderen Kontexten gut zusammenarbeiten kann. Also für mich deswegen eine ganz aktuelle Gegenüberstellung, die man damals schon in der Soziologie hier beobachten kann. Und wenn wir, und Sie merken schon, dass ich das tun will, davon ausgehen, dann kommen wir eben zu einem Verständnis von Gemeinschaft, was neue Formen von Gemeinschaft in den Blick nimmt und sozialen Zusammenhalt nicht mehr aus der Homogenität her begründet, sondern genau aus der Verschiedenheit her begründet und deswegen eine übrigens in allen politischen Lagern zu findende konservative Kulturkritik überwunden werden kann, die beim Blick auf unsere Gesellschaft eben nur noch das eine sieht, also Werteverfall, Egoismus, Verlust von Gemeinschaft. Was natürlich richtig ist, ist, dass starke Verbindlichkeit beinhaltende Formen von Gemeinschaft, auch lebenslanges Engagement implizierende Gemeinschaft an Bedeutung verlieren. Aber, und das will ich gleich noch etwas näher zeigen, das bedeutet eben nicht, dass alle Menschen heute nur noch auf dem Ego-Trip sind. Empirische Untersuchungen zeigen auch, dass soziale Kontakte sogar zunehmen, dass die Bereitschaft zum Engagement sogar zunimmt und dass sie sich eben verändert, nicht mehr die gleiche ist wie früher. Die Bereitschaft zum sozialen Engagement in der Bevölkerung ist nach Aussage der empirischen Quellen erstaunlich hoch. Laut EKD-Statistik, um es nur mal zunächst für die evangelische Kirche zu sagen, da habe ich noch mal 2015 in der Statistik nachgeschaut, sind allein in den evangelischen Landeskirchen, also noch nicht mal der Diakonie, 1.114.000 Menschen ehrenamtlich tätig. Die in der Diakonie Engagierten kommen dazu, nehmen Sie noch mal die gleiche Zahl in der katholischen Kirche und viele andere, die das auch tun. Da sehen Sie schon, wie viele Menschen sich heute engagieren und da gibt es natürlich auch eine Gesamtzahl. Der Freiwilligen-Survey 2014 hat die letzte valide Gesamtzahl ermittelt. Da ist das ganze Engagement für die Flüchtlinge, was in dem Maß ja 2015 erst angegangen ist, noch gar nicht berücksichtigt. Nach diesem Freiwilligen-Survey, mich hat die Zahl selbst überrascht, muss ich sagen, ist der Prozentsatz derer in Deutschland, die sich freiwillig engagieren, bei 43,6%. 2009, und das fand ich eben nun auch interessant, 2009 waren es nur 35,9%. Wenn man also jetzt nicht davon ausgeht, dass die Untersuchungsmethoden alle gewechselt haben und es alles keine validen Statistiken sind, so viel Vertrauen kann man dem freiwilligen Survey jedenfalls, glaube ich, gegenüber bringen, dann ist die Zahl der freiwillig Engagierten sogar gestiegen. Und auch unter den Nicht-Engagierten ist die Bereitschaft zum Engagement erstaunlich groß. 58,8 unter denen, die sich nicht engagieren, können sich vorstellen, im Prinzip sich zu engagieren, wenn bestimmte Rahmenbedingungen gegeben sind. Da ist dann die Rede also als Hinderungsgründe von Benachteiligung durch eingeschränkte Gesundheit, formal geringe Bildung, Armut oder eben auch Sprachbarrieren. Also Flüchtlinge, die sich engagieren wollen, wissen nicht so recht wie, weil sie noch nicht gut genug Deutsch sprechen. Also insgesamt doch eine erstaunlich hohe Zahl. Ich will anhand von ein paar Beobachtungen zeigen, warum Gemeinschaft sich eben heute verändert hat. Sie wird heute zunehmend in Netzwerken erfahren. Also in Formen von Gemeinschaft, die genuine Produkte der modernen Gesellschaft sind. Und um das zu verstehen, muss man zwei diagnostische Begriffe sich mal näher klar machen, die wir sofort verstehen, wenn wir unsere eigene Lebenswelt anschauen und die unser soziales Leben seit dem Zweiten Weltkrieg revolutioniert hat. So weit würde ich gehen zu sagen. Und ich will es nur anhand von zwei der verschiedenen möglichen Stichpunkte deutlicher machen. Das eine ist das Stichwort Pluralisierung und das andere ist das Stichwort Individualisierung. Also, während man früher von der einen gemeinsamen Grundlage ausgegangen ist, von der eben traditionelle Gemeinschaften lebten und der alles andere untergeordnet worden ist, also Familienbande oder politische Überzeugungen oder auch religiöse Orientierungen, leben die Menschen heute in einer Vielzahl unterschiedlicher Gemeinschaften. Man muss sich das nur mal klar machen, wie anders die Welt heute ist als früher. Früher hat man sich sein ganzes Leben, und das war das Ideal der Gemeinschaft und des Engagements, hat man der Kirchengemeinde gewidmet oder der Partei gewidmet oder dem Verein, dem Fußballverein gewidmet. Wenn man mit Menschen, älteren Menschen redet und die erzählen, ich habe aus der Seelsorge viele solche Gespräche vor Augen, dann wird genau sowas berichtet, dass man einige wenige Gemeinschaften hatte, in denen man sein ganzes Leben verwurzelt gesehen hat. Und jetzt schauen Sie mal auf Ihre eigene Lebenswelt heute. Ich habe, als ich mich zum ersten Mal damit beschäftigt war, das war in der Phase, wo meine Kinder noch kleiner waren, habe ich es mal für mich persönlich durchgespielt. Da kommen Sie auf eine Vielzahl von Gemeinschaften, die ich jedenfalls nie so gedacht hätte. Meine drei Kinder, drei Söhne waren alle in Fußballvereinen. Ich selber übrigens auch, alte Herren. Meine Söhne waren A-Jugend, B-Jugend und C-Jugend. Dann natürlich Nachbarschaft, Freunde, mein Kollegenkreis an der Uni Bamberg damals. Die Kirchengemeinde, alles eigene Gemeinschaften. Ich war in zwei Fußballvereinen Mitglied, da habe ich immer mal hier und mal dort gespielt. Ich habe gegeigt im Collegium Musicum Coburg damals und ich könnte es jetzt fortführen, wie viele Gemeinschaften das waren, in denen ich damals schon gelebt habe. Und jetzt haben wir als Eltern natürlich auch eine ganz konkrete Erfahrung gemacht. Wenn die Kinder im Fußballverein Sommerfest hatten, Weihnachtsfeier hatten, in der A-Jugend, in der B-Jugend und in der C-Jugend, dann kam natürlich als erstes die Frage von den Trainern, wer von euch backt einen Kuchen? Wer bringt einen Salat mit? Wir haben brav in der A-Jugend, in der B-Jugend, in der C-Jugend, bei der Weihnachtsfeier und bei der Sommerfeier unseren Kuchen mitgebracht. Dann gibt es natürlich noch eine Schule. Und am Gymnasium, wo der eine hinging, und der Grundschule, wo die anderen beiden hingingen, da gab es auch eine Weihnachtsfeier und eine Sommerfeier. Und da wollte man auch einen Kuchen und einen Salat haben. Und irgendwann haben wir auch mal gesagt, wir schaffen das nicht mehr. Jetzt stellen Sie sich vor, wenn einer jetzt fragt nach dem Salat und die Antwort hört, sagt er, ist es auch nicht mehr so wie früher. Früher haben die alle Salate gemacht und Kuchen, und heute kriegt man so eine Antwort. Also, warum ich das so plastisch jetzt zu beschreiben versuche, das ist nämlich genau die Realität. Wir leben in dem Gefühl, dass die Leute sich nicht mehr für Gemeinschaft interessieren, obwohl es andererseits eine Explosion von Gemeinschaft gibt, aber eben eine andere Form von Gemeinschaft. Eine stärker von Netzwerken geprägte Gemeinschaft. Und die Kategorie, die mir am meisten geholfen hat, das zu verstehen, ist die Kategorie der schwachen Beziehungen und der starken Beziehungen. Unsere Beziehungen heute sind viel stärker von schwachen Beziehungen geprägt. Früher war die starke Beziehung, die starke Gemeinschaftsbeziehung das Entscheidende. Und wenn man sich jetzt vorstellt, die Fußballbeziehungen, meine Fußballbeziehung, das waren in der Regel fast alles das, was man als schwache Beziehung bezeichnen würde. Man hat sich am Fußballplatz getroffen, man hat miteinander geredet, wie geht's dir, und hat sich ausgetauscht, aber man hat nicht das Leben miteinander geteilt. Eben nur am Samstag oder vielleicht auch mal am Sonntagnachmittag am Fußballplatz. Also schwache Beziehungen. Und die starken Beziehungen wie Familienbeziehungen, die waren früher so, dass sie das Leben von vorn bis hinten geprägt haben. Jetzt ist es interessant, auch da nochmal ein Stück Soziologie, wie die Soziologen jetzt diese Beziehungen werten. Da hat einer mal in den USA einen Versuch gemacht. Der hat nämlich eine Botschaft in die Gemeinschaft reingegeben. Der hat gesagt, ich brauche einen Job, und hat die Versuchsanordnung so gemacht, dass er nachverfolgen konnte, welchen Weg diese Botschaft geht. Und diese Botschaft ging über die schwachen Beziehungen von der weißen in die schwarze Community und weiter. Was also sehr selten passiert, weil die immer noch sehr abgeschlossen voneinander leben. Und interessant war, dass der Job am Ende durch die schwachen Beziehungen zustande gekommen ist. Dadurch, also die soziale Unterstützungsleistung läuft sehr stark über schwache Beziehungen. Ich kann das vom Fußballplatz wieder bestätigen. Wir hatten genau so einen Fall. Einer der Fußballväter hat seinen Job verloren. Und der hat dann, das wussten wir alle, und er hat am Ende den Job, genau wie dieser Soziologe es beschrieben hat, durch dieses Weitersagen am Fußballplatz bekommen. Der andere wusste, ich weiß da was, ich kenne da jemanden, der hat und so weiter. Also, was ich damit sagen will, ist, wir sollten die Bedeutung solcher schwachen Beziehungen nicht unterschätzen und wir sollten sie nicht pauschal abwerten und nur von den starken Beziehungen als Gemeinschaftsbeziehungen sprechen. Vielleicht noch ein letztes dazu. Die schwächste Form von Beziehung ist der Facebook-Like-Button, die Gefällt-mir-Taste. Da kannst du, indem du sozusagen, wie viel, 2 Sekunden oder so oder noch weniger aufwendest, du machst da Klick und dann irgendeiner irgendwo anders auf der Welt vielleicht sieht, du hast Gefällt mir gedrückt. Ich will auch mal sagen, selbst das ist nicht einfach nur abzuwerten. Es wäre grauenhaft, wenn den Menschen bei dem Wort Freunde zuallererst der Gefällt-mir-Button einfällt, meine Facebook-Freunde. Das wäre grauenhaft, weil dann wäre unser soziales Leben wirklich verarmt bis zum Geht-nicht-mehr. Aber wenn mein Sohn in den USA ist und er da irgendein Foto teilt und ich drücke Gefällt-mir, dann weiß mein Sohn, der Papa denkt jetzt an mich. Der hat es gesehen und freut sich mit mir. In der Hinsicht also kann selbst diese Form, die sehr wenig aufwendig ist, auch dazu beitragen, dass ein insgesamt ein Gemeinschaftsgefühl entsteht, im Zusammenhang und abgestützt durch soziale Beziehungen, die eben nicht einfach nur in der digitalen Welt sich abspielen. Und wenn man dann noch die Beispiele sich vor Augen führt, wo eben über etwa Facebook, über solche sozialen Netzwerke Hilfsorganisationen entstanden sind, also damals bei der Flut in Passau, riesengroße Überschwemmung, die größte seit langer, langer Zeit, damals kamen diese sozialen Netzwerke gerade auf. Da waren es Studenten der Uni Passau, die haben die effektivste Hilfe für die Menschen, deren Häuser überschwemmt waren, organisiert. Die haben nicht auf Facebook einfach gesagt, hier wird jemand gebraucht. Und innerhalb kürzester Zeit war das organisiert, dass da geholfen worden war. Das auch nur mal als Beispiel. Und ich betone jetzt mal die positiven Aspekte. Ich könnte jetzt lange reden über die Gefahren der Digitalisierung und der Internetwelt. Das ist auch notwendig, darüber zu reden. Aber ich betone hier jetzt extra mal die andere Seite, die zeigt, dass es darum gehen muss, auch im Hinblick auf Gemeinschaft in der modernen Gesellschaft, dass wir die Digitalisierung gestalten. Dass wir sie nicht einfach verdammen, ablehnen, aber auch nicht enthusiastisch begrüßen, sondern dass wir differenziert damit umgehen. Sie gestalten, die Risiken begrenzen und die Chancen nutzen. Das ist im Hinblick auf das Gemeinschaftsthema, glaube ich, die Aufgabe für die im Hinblick auf die Digitalisierung. Also Pluralisierung bedeutet, das will ich jetzt mit dem Ganzen sagen, nicht Abbruch von Gemeinschaft, sondern Pluralisierung bedeutet Veränderung von Gemeinschaft. Und das kann man sich noch deutlicher machen, wenn man den zweiten Begriff hinzunimmt, nämlich den Begriff der Individualisierung. Da kann man zeigen, dass Gemeinschaft heute liberalisiert wird, um es mal so zu sagen. Also Liberalisierung von Gemeinschaft, nicht einfach nur Verlust von Gemeinschaft. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass Individualisierung eben keineswegs automatisch Individualismus bedeutet. Wenn wir das Wort hören, denken wir sofort daran, also alle machen nur noch für sich. Stimmt aber gar nicht. Individualisierung heißt zunächst mal, dass wir das, was wir tun, und zwar auch das, was wir für andere tun, aus Freiheit tun. Nicht mehr, weil wir es müssen, weil es Zwang ist, jedenfalls nicht vorrangig deswegen, sondern weil wir es aus innerem Willen tun, weil wir es wollen. Und wenn man dann mal gegenüber der pauschalen Verdammung solcher Individualisierung nachfragt, ob wir denn wirklich zurück wollen in eine Welt, in der etwa Ehen von anderen arrangiert wurden, anstatt aus Freiheit von 2 Menschen geschlossen wurden, dann sagen eigentlich alle Menschen, nee, da möchte ich auch wieder nicht zurück. Jetzt wende ich es gleich mal auf etwas, was mir und uns allen vielleicht besonders nahe ist, nämlich die Kirche. Wir lesen ja immer dann die Schlagzeilen, 200.000 Austritte aus der Kirche jedes Jahr. Und jeder Austritt ist schmerzhaft, einer zu viel aus meiner Sicht. Aber wir können doch nicht die Welt von 1950 vergleichen mit der Welt von 2017. 1950 hatte es soziale Sanktionen zur Folge, wenn einer aus der Kirche ausgetreten ist. Entweder in der äußeren Welt oder in der eigenen Familienwelt. Die Schwiegermutter hat sich geweigert, am Wochenende noch Kuchen zu backen, wenn der Schwiegersohn diesen Schritt tut. Also das hatte Verwerfungen, soziale Verwerfungen zur Folge. Es gehörte zum guten Ton, Mitglied der Kirche zu sein. Es war für manche jedenfalls auch Konvention. Die hatten also gar nicht die Chance, aus der Kirche auszutreten, ohne große Nachteile in Anspruch zu nehmen. Heute ist es in manchen Gegenden Deutschlands genau umgekehrt. Da musst du schon bereit sein, soziale Sanktionen auszuhalten, wenn du dich zur Kirche bekennst. Also diese Situation hat sich grundsätzlich geändert. Deswegen kann man auf jeden Fall sagen, die heutigen Mitgliedschaftszahlen unter den Bedingungen der Individualisierung, der Freiheit, sind ehrlicher. Die Menschen sind heute aus Freiheit Mitglied der Kirche. Und ich freue mich darüber, dass 46 Millionen Menschen, in Klammern gesagt, wir sind nicht kurz vor dem Aussterben, 46 Millionen Menschen heute sagen, und zwar nur die beiden großen Konfessionen, heute sagen, wir wollen Mitglied der Kirche sein. Sie könnten auch mit dem Geld, was sie vielleicht, nur ein Drittel zahlt Kirchensteuer, was sie vielleicht zahlen, damit auch ins Theater gehen oder Eis essen gehen oder was immer sonst. Nein, sie haben ihre Gründe zu sagen, wir sind Mitglied der Kirche. Deswegen ist also Kirche sein unter den Bedingungen der Individualisierung etwas ganz anderes als Kirche sein 1950. Und ich könnte jetzt auch noch mal näher ausführen, aber das ist heute nicht mein Thema, was das für unsere Arbeit als Kirche bedeutet, dass wir heute eben nicht mehr darauf rechnen können, dass die Menschen aus Gewohnheit oder aus Konvention, weil man das halt ist, Mitglied der Kirche sind, sondern dass wir plausibilisieren müssen, warum es eine sehr gute Idee ist, heute Mitglied der Kirche zu sein, heute die wunderbare Botschaft des Evangeliums neu zu entdecken. Dafür gibt es sehr gute Gründe, aber da beherrsche ich mich jetzt ausdrücklich, denn das würde jetzt sehr lange gehen, um Ihnen die alle zu sagen, die mir da im Herzen drin stecken. Also Individualisierung heißt, dass Menschen heute sich aus Freiheit für die Gemeinschaft engagieren. Ganz anders als früher. Und jetzt verstehen Sie vielleicht, warum diese Zahlen, die ich eben genannt habe, so wichtig sind. Weil das sind alles Menschen, da würden vielleicht die Leute erstmal nicht an Gemeinschaft denken, weil es eben Netzwerkbeziehungen sind. Aber wenn man diese Veränderung, diese mentale Veränderung in unserem Verständnis von Gemeinschaft in der modernen Gesellschaft mal mitvollzogen hat, dann versteht man, welch große Kraft auch in diesem Land steckt. Wie viele Menschen sich engagieren und wirklich dann auch für andere da sind. Wir haben es jetzt natürlich noch mal ganz besonders eindrucksvoll in den ehrenamtlich Engagierten für Flüchtlinge gesehen, aber es geht weit darüber hinaus. Wie gesagt, die Zahlen, die ich genannt habe, sind von 2014. Also, deswegen plädiere ich, Sie merken es, plädiere ich dafür, auch mit mehr Zuversicht in die Zukunft zu gehen. Auch im Hinblick auf den sozialen Zusammenhalt, auch im Hinblick auf die Gemeinschaft in der modernen Gesellschaft, mit mehr Zuversicht in die Zukunft zu gehen und ausdrücklich Ja zu sagen zu den Freiheitsgewinnen, nicht nachzutrauern einer vergangenen Welt, die vermeintlich viel besser war, sondern die in vieler Hinsicht eben von Unfreiheit, von Zwang, von Sanktionen und anderem geprägt war. Ich freue mich darüber, dass Menschen heute aus Freiheit so handeln können, wie sie handeln, so sehr damit eben auch eine Verantwortung verbunden ist. Und damit bin ich jetzt schon bei den theologischen Überlegungen und Gedanken. Also die Frage, wie können wir eigentlich unsere theologischen Konzepte modernisieren? Ich will noch mal kurz zurückkommen zur Zeit des Nationalsozialismus, also zu einer Zeit, in der Gemeinschaft eben noch ganz anders verstanden worden ist. Und wenn man sich die Frage stellt, warum ist denn die Theologie in großen Teilen so darauf reingefallen? Warum hat man denn nicht kritischer gegenüber dieser nationalsozialistischen Ideologie reagiert? Dann ist es ganz spannend, genau auf dieses Thema der Gemeinschaft mal zu schauen. Da finden sich aus meiner Sicht die stärksten Erklärungen dafür. Vier Punkte, die in der christlichen Theologie eine ganz zentrale Rolle spielten, haben dieser Ideologie in die Hände gearbeitet. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir heute an der Stelle weiterkommen. Das erste ist der Opfergedanke. Also, Nächstenliebe hieß, sich für die anderen aufzuopfern. Ich habe das jetzt aus Zeitgründen weggelassen. Der dritte Punkt der Veränderung in der modernen Gesellschaft wäre nämlich Gegenseitigkeitsorientierung. Dass wir heute viel stärker von dem Aufopferungsparadigma hin zu einem Paradigma gehen, wo Ehrenamtliche sagen, ich bekomme selber ganz viel zurück. Und deswegen engagiere ich mich auch gerne. Ich kriege so viel zurück. Anstatt dieses steile Aufopferungspathos, was wir aus der Vergangenheit kennen und was ganz stark traditionell in der Theologie genährt worden ist. Ich muss Ihnen nicht erklären, warum dieses Opferparadigma so attraktiv war. Die Kreuzestheologie in einem ganz bestimmten Verständnis, ich halte sie für schlichtweg zentral für heutige Theologie, aber nicht in dem Sinne, dass die Hingabe am Kreuz zum Selbstzweck wird. Dass also die Aufopferung die Normalität ist und ein Horizont der Gegenseitigkeit die Ausnahme, sondern die Aufopferung ist immer ein Grenzfall. Ich engagiere mich für andere, weil ich weiß, wie wir in ein Netzwerk der Gegenseitigkeit eingebunden sind. Nicht, weil ich jetzt Vorteile mir davon erwarte, aber weil ich weiß, wie viel ich auch zurückbekomme. Und nicht, weil ich meine, dass das sich aufopfern irgendwie ein Selbstzweck wäre. Wer sich für andere engagiert, kann tatsächlich, wie es auch in den biblischen Texten ja immer wieder deutlich wird, an einen Punkt kommen, wo er auch sich aufopfern möglicherweise muss, wo er extreme Nachteile in Kauf nehmen muss. Aber das Entscheidende ist, dass das kein Selbstzweck ist. Johannes 15,5, sein Leben für seine Freunde zu geben, war ein zentrales Wort für die Soldaten im Zweiten Weltkrieg, die sich für ihre Volksgemeinschaft meinten, aufopfern zu müssen. Und dieser Gedanke, dass wir uns für die Gemeinschaft opfern, der hat natürlich der nationalsozialistischen Ideologie in die Arme gespielt. Das Zweite ist das Fehlen eines positiven Konzeptes der individuellen Person. Also die neuzeitliche Betonung der Würde des Menschen und der damit verbundenen Menschenrechte hat eben in den Kirchen bis weit ins 20. Jahrhundert keine Verwurzelung gefunden. Die Menschenrechte mussten gegen die Kirchen durchgesetzt werden. Man hat sie als Bedrohung empfunden. Und ein Teil dieses Bedrohungsgefühls rührte auch daraus her, dass man gesagt hat, die Gemeinschaft ist das Zentrale und das Individuum ist dem nachgeordnet. In Wirklichkeit ist die Hierarchisierung in beide Richtungen falsch. Weder ist die Gemeinschaft dem Individuum nachgeordnet, noch ist das Individuum der Gemeinschaft nachgeordnet, sondern Individuum und Gemeinschaft spielen eben wechselseitig zusammen. Die Gleichursprünglichkeit, jetzt kommt so ein ganz Fachbegriff, Gleichursprünglichkeit von Individualität und Sozialität ist das Fachwort dafür. Also Gemeinschaft und Individuum kommen aus der gleichen Quelle, wenn wir es theologisch anschauen. Martin Luther hat es immer wieder deutlich gemacht, ich komme gleich noch drauf. Also das war der zweite Punkt. Der dritte Grund, warum man so hereingefallen ist auf diese nationalsozialistische Ideologie, ist dieser Punkt der Homogenität. Also man hat eine auf starke gemeinsame Werte gegründete Gemeinschaft im Inneren gegen eine äußere Welt gesetzt, die als diesen Werten feindlich gegenüberstehend gesehen wurde. Und wenn Sie sich anschauen, unsere Diskussionen in Europa zwischen Ungarn, Deutschland oder Polen, Frankreich, dann geht es genau um diese Frage. Wenn wir dieses Stichwort christliches Abendland heute hören, dann wird damit verbunden, dass dieses Europa eine homogene Gemeinschaft wäre, in diesem Fall religiös homogene Gemeinschaft wäre, das hat auch schon früher nicht gestimmt, aber es stimmt jetzt erst recht nicht, die sich schützen muss gegen den Ansturm fremder Religionen oder Kulturen. Und diese Bollwerk-Mentalität ist genau im Prinzip das gleiche Homogenitätsdenken, was die Theologie so anfällig gemacht hat gegenüber der nationalsozialistischen Ideologie der damaligen Zeit. Also dieser Punkt ist der dritte Punkt und der vierte Punkt ist ein Dualismus, der damit verbunden ist. Also Homogenität heißt dann eben auch, dass man die einen immer gegen die anderen stellt, so als homogene Blöcke. Diese vier Punkte waren, glaube ich, zentral dafür, dass die Theologie, dass Theologie und Kirche so hereingefallen sind auf diese Ideologien. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in der neueren Zeit auch in der Theologie da Fortschritte gemacht haben. Dass wir neu entdeckt haben, welche Ressourcen in der Theologie stecken, um eben wirklich auch für die moderne Gesellschaft Ressourcen des sozialen Zusammenhaltes fruchtbar zu machen. Aber nicht nur für die Gesellschaft, sondern auch für die Kirche im Inneren. Denn auch die Kirche war natürlich nie so homogen, wie sie sich gegeben hat, sondern abweichende Meinungen, abweichende Orientierungen konnten eben nicht zur Sprache gebracht werden. Und da ist es schon von zentraler Bedeutung, ich will das nur kurz noch anschneiden, von zentraler Bedeutung, welche Ressourcen in der Theologie stecken. Ich will es, was die Pluralisierung betrifft, einfach mal deutlich machen anhand der Pfingstgeschichte und der Geschichte, die der Pfingstgeschichte ja zugrunde liegt, nämlich diese Verheißung des Joel aus dem dritten Kapitel des Buches Joel im Alten Testament. Da heißt es, und danach wird es geschehen, da gieße ich meinen Geist auf alles Fleisch, Fleisch, eure Söhne und Töchter werden prophezeien, eure alten Menschen werden Träume träumen, eure jungen Menschen Gesichter schauen, auch über Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Der Heidelberger Theologe Michael Welker hat diese Passage ganz stark ins Zentrum gestellt und sie mal analysiert und hat deutlich gemacht, wie eigentlich in dieser Geistverheißung des Alten Testaments schon es sehr bemerkenswert ist, dass da diese ganz unterschiedlichen Gruppen genannt werden. Dass es nicht so eine große Soße ist, auf die der Geist ausgegossen wird, sondern die ganz unterschiedlichen Menschengruppen und hier eben auch Menschengruppen, die normalerweise da nicht genannt werden. Also nicht nur Männer, sondern auch Frauen werden genannt. Junge und Alte werden genannt. Und auch die Knechte und Mägde werden genannt. Also diejenigen, die in der sozialen Hierarchie ganz unten stehen. Die alle werden genannt, wenn es darum geht, wie der Geist, von dem Joel da spricht, auf die Menschen, auf die Gemeinschaft ausgegossen wird. Und wenn wir das jetzt nehmen, das wird dann zitiert in der berühmten Pfingstgeschichte. Dann versteht man auch, warum diese Pfingstgeschichte für mich jedenfalls immer wieder von Neuem eine faszinierende Geschichte ist. Denn in dieser Pfingstgeschichte wird ja genau das beschrieben, was wir uns für unsere Gesellschaft heute erträumen. Das sind ja die Jünger beisammen, die stehen da zusammen und reden von den großen Taten Gottes. Dann kommt der Geist, dieses Brausen und die Taube, es wird ja in der Kunst dann immer dargestellt mit der Taube, die da sichtbar wird, den Heiligen Geist repräsentiert. Und dann stehen da lauter Leute, die ganz unterschiedliche Sprachen sprechen, aus ganz unterschiedlichen Ländern und Kulturen kommen. Und das Erstaunliche dieser Pfingstgeschichte ist, dass sie sich alle verstehen. Sie verstehen, was die sagen, obwohl sie eigentlich eine andere Sprache sprechen. Das ist doch ein irrer Gedanke, dass hier eine Vision vor Augen gemalt wird, dass der Heilige Geist, der Geist Gottes, Menschen, die eigentlich völlig unterschiedlich sind, nicht erst gleich macht, damit sie sich verstehen, sondern in ihrer Unterschiedlichkeit einander verstehen lässt. Das ist ein wirklich starkes Bild. Und deswegen ist die Kommunikation in der Differenz letztlich die Grundessenz dieser wunderbaren Geschichte von Pfingsten. Die zeigt also, wenn man einfach die Augen dafür erstmal öffnet, die zeigt, dass eben nicht Homogenität im Zentrum steht, sondern die verschiedenen sein dürfen, bleiben dürfen, sogar als Ressource gesehen werden. Und der Geist es schafft, die verschiedenen miteinander gut zusammenleben zu lassen. Eine Vision für unsere Gesellschaft im Neuen Testament und im Alten Testament. Also etwas, was wir Christen auch in diese Gesellschaft hineintragen können. Für mich ist dabei auch noch wichtig, und das betont auch Michael Welker, dass eben da nicht irgendwie so eine diffuse Beliebigkeit da ist, wie man das mit der Postmoderne immer verbindet, sondern die strukturierten Gruppen werden da genannt und die Schwachen werden hier in ganz besonderer Weise, anders als man das sonst gewohnt war, mitgenannt. Also das, was man die biblische vorrangige Option für die Armen nennt, dass die Schwachen eben nicht ignoriert werden, dass sie vorkommen, dass sie teilhaben, das ist etwas, was man auch in dieser Geschichte von der Vielfalt, von der Einheit in der Differenz sehen kann und was zeigt, dass hier nicht von einer diffusen Pluralität die Rede ist, sondern von einer Pluralität, in der alle einen Platz haben in der Gesellschaft und auch Teilhabe an der Gesellschaft haben können. Der zweite Punkt war Individualisierung, auch da ganz kurz, im letzten Jahr ganz besonders oft, jedenfalls von mir, zitierter Satz oder zwei Sätze, die eigentlich aus meiner Sicht immer noch die stärkste Antwort auf die neuen Herausforderungen der Individualisierung sind. Nämlich die berühmten beiden Thesen, die Martin Luther an den Anfang seiner Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen gestellt hat. Ich habe sie immer wieder zitiert in der Hoffnung, dass sie irgendwann nicht nur den Kopf, sondern die Herzen und die Seelen der Menschen erreichen. Ich weiß nicht, wie viele nach dem Jahr 2017 mehr diese Thesen jetzt kennen, aber es ist jedenfalls wert, sie sich immer wieder vor Augen zu führen. Also ein Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge und niemandem untertan. Zweite These steht einfach daneben, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Und man könnte jetzt erstmal sagen, ja was denn jetzt? Was gilt denn jetzt von beiden? Es gilt beides. Und das ist der entscheidende Beitrag aus meiner Sicht der christlichen Theologie und der christlichen Lehre zu den Herausforderungen im Freiheitsverständnis in der modernen Gesellschaft, die ja in der Gefahr ist, dass sie Freiheit einseitig als individualistische Freiheit versteht, als etwas versteht, was uns ermöglicht, zwischen 10.000 Optionen die zu wählen, die uns am besten gefällt. oder möglichst unabhängig von anderen zu sein. Das ist ja das Signum eigentlich eines modernen Freiheitsverständnisses, das letztlich nicht wirklich sich als tragfähig erweist. Umgekehrt habe ich jetzt beschrieben, warum es auch nicht sinnvoll ist, zurückzugehen zu einem Gemeinschaftsverständnis, in dem diese individuelle Freiheit keine Rolle spielt. Martin Luther hat damals, ohne dass er selber schon Demokrat oder Menschenrechtsaktivist oder irgendwas war, hat damals die Saat dafür gelegt, dass wir Freiheit neu denken können. Nämlich, nochmal, ein Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge und niemandem untertan. Ich kann meinem Gewissen folgen, meinem persönlichen Gewissen folgen. Ich kann meinen Überzeugungen treu bleiben und muss keine Angst vor Autoritäten haben, die mich dazu zwingen, bestimmte Dinge zu tun oder bestimmte Dinge zu sagen oder bestimmte Dinge zu denken. Also dieses starke Verständnis des Individuums steckt da drin, aber eben gerade nicht so, dass die Gemeinschaft hintangestellt wird, sondern so, dass genau diese persönliche Freiheit bezogen wird auf die Verpflichtung zum anderen hin. Also ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Freiheit heißt eben auch immer wieder Dienst am Nächsten und nicht einfach nur, dass ich für mich sein kann und mich nicht um andere kümmern muss. Für mich gehört zu den wunderbarsten Zitaten dieser Freiheitsschrift, also gleich neben diesen zwei Sätzen, ein Wort, was Martin Luther dann im letzten Teil sagt: Sieh, so fließt aus dem Glauben die Liebe und die Lust zu Gott und aus der Liebe ein freies, fröhliches, williges Leben, dem Nächsten umsonst zu dienen. Also von innen heraus, aus Freiheit, sich für die Gemeinschaft, für den Nächsten engagieren. Das ist der Kern dieses christlichen Freiheitsverständnisses. Und aus meiner Sicht ist das genau die Ressource, die wir heute brauchen, um diesen Fehler endgültig zu überwinden, dass wir entweder das Individuum ins Zentrum stellen und die Gemeinschaft vergessen oder die Gemeinschaft wieder ins Zentrum stellen, die dann das Individuum verschluckt und am Ende viel Unrecht und viel Leid anrichtet. Also auch hier Pluralisierung, Individualisierung, kein Grund, den Verlust der Werte zu diagnostizieren, sondern ein Grund, sich genau zu überlegen, wie wir die Chancen der neuen Freiheiten nutzen können und die Risiken begrenzen können, wie wir sozusagen aus Freiheit für andere da sein können und die Ressourcen, die dazu notwendig sind, immer wieder von Neuem gewinnen. Also so etwas wie eine kommunikative Freiheit entwickeln. So hat es Wolfgang Huber ausführlich beschrieben. Ich habe meine eigene Habilitationsschrift unter den Titel gestellt: Gemeinschaft aus kommunikativer Freiheit, sozialer Zusammenhalt in der modernen Gesellschaft aus theologischer Perspektive. Das ist natürlich so ein Fachwort, aber Kommunikation versteht man ja. Und kommunikative Freiheit heißt eben keine individualistische Freiheit, sondern eine Freiheit, die offen ist für Gemeinschaft. Und das ist aus meiner Sicht auch das, was wir in den sozialen Netzwerken, in all diesen Revolutionen, die mit den digitalen Welten verbunden sind, was wir stark machen müssen, wo wir uns einbringen müssen, wo wir als Kirche auch da sein müssen und deutlich machen müssen: Wir gehen mit diesen neuen Möglichkeiten so um, dass nicht am Ende Abwertung, Hassreden, Verdammung im Zentrum stehen in der Kommunikation, sondern Interesse, Neugier am anderen und vielleicht auch die Erfahrung, dass da, wo ich mich auf den anderen, auch den ganz anderen, der mich vielleicht ärgert, einlasse, dass ich da ganz neue und vielleicht überraschende Entdeckungen machen kann. Ich habe selber zum Beispiel mal die Erfahrung gemacht, dass einer, der mich da ganz wüst attackiert hat im Internet auf meiner Facebook-Seite, dann, und wir haben das sogar gelöscht, weil es unter die Gürtellinie nicht nur für mich, sondern für andere ging, dann einen Brief, ein Mail mir geschrieben hat, wo er gesagt hat: Mir ist da neulich was Blödes passiert, ich hab da was gesagt, das habe ich später bereut, aber ich habe es nicht mehr gefunden, der Kommentar war gelöscht. Und dann hat er gesagt, er wolle sich auf diesem Wege in aller Form dafür entschuldigen. Und dann habe ich ihm geantwortet, finde ich jetzt ganz groß von Ihnen, dass Sie sich dafür zu entschuldigen. Natürlich nehme ich das sehr gerne an und habe ihm dann erklärt, warum ich das gesagt habe, was ich gesagt habe, worüber er sich so geärgert hat. Habe gedacht, Sie werden mir da jetzt nicht zustimmen, aber ich wollte es Ihnen wenigstens sagen. Dann antwortet er mir und sagt: Jetzt verstehe ich, was Sie gesagt haben. Und er hat mir ein wunderbares Lutherjahr gewünscht. Und ich habe ihm dann geschrieben: Wenn Sie mal in München sind, lassen Sie mich wissen, dann lernen wir uns mal kennen. Also sowas gibt es auch, solche Erfahrungen im Internet. Die zeigen für mich, dass es sich lohnt, dass wir immer wieder von Neuem, auch in den neuen digitalen Welten, aus dieser Ressource zu leben versuchen. In aller Fehlbarkeit, in allem Risiko des Scheiterns. Ich glaube, dass wir gerade heute als Kirche, als Kirchengemeinden ungeheuer wichtig sind als vitale Akteure einer modernen Zivilgesellschaft, also einer Gesellschaft, die aus der Freiheit lebt. Gerade jetzt braucht die Gesellschaft Menschen, die nicht nur für sich selbst sind, die nicht nur sich als Gemeinschaft verstehen der Erwählten oder Erleuchteten, die sozusagen schon weiter sind als die anderen, sondern eine Gemeinschaft, die ganz viele Brückenbeziehungen hat, schwache Beziehungen, Brückenbeziehungen in andere Welten hat, die nicht im eigenen Saft schwimmt, sondern die Lebenswelt kennt und erschließt, weil sie so viele Beziehungen nach außen hat. Und deswegen freue ich mich riesig über viele der Erfahrungen, die wir jetzt im Reformationsjubiläum 2017 gemacht haben. Bei unseren Auswertungen hat sich eine Sache jedenfalls schon deutlich herausgestellt. Die Formate waren am erfolgreichsten, wo wir mit ganz anderen Akteuren zusammengearbeitet haben, anderen Institutionen zusammengearbeitet haben, wo wir in die Museen gegangen sind mit Veranstaltungen, wo die Museen gesagt haben, lasst uns was zusammen über Luther machen oder die Reformation machen, wo wir in die Schulen gegangen sind, wo wir in die Rathäuser gegangen sind, wo wir in die Theater gegangen sind, wo viele Menschen, die normalerweise große Hemmungen haben, eine Kirche zu betreten, wo viele Menschen gesagt haben, wir wollen was mit euch machen, wir finden das spannend, diese Reformation und auch Luther vielleicht als Person, und wo glücklicherweise viele in den Kirchengemeinden auch darauf reagiert haben. Und ich kriege so viele Berichte aus ganz Deutschland, wo mir begeistert und beglückt erzählt wird von den Erfahrungen, die man da gemacht hat. Weil die Kirche rausgegangen ist aus ihren Mauern, jedenfalls manchmal so empfundenen Mauern. Und das ist im Grunde genau das, was in der Ziellinie dessen steht, was ich Ihnen versucht habe, deutlich zu machen. Und vielleicht als Letztes noch, das, was ich jetzt auf Deutschland bezogen, aufs Reformationsjubiläum gemünzt gesagt habe, ist etwas, was wir im Grunde weltweit brauchen. Europaweit, aber im Grunde weltweit. Weil viele der Herausforderungen, die wir jetzt vor uns haben, eben globale Herausforderungen sind. Und wir nicht die politischen Institutionen haben, um darauf eine angemessene Antwort zu geben. Umso wichtiger ist die globale Zivilgesellschaft. Und jetzt denken Sie mal einen Moment drüber nach, welche Organisationen, welche Gemeinschaften es eigentlich gibt, die weltweite Zivilgesellschaft erreichen können. Ich glaube, die Kirchen, Religionsgemeinschaften vielleicht, aber ich rede jetzt mal von den Kirchen zunächst mal, sind die idealen Akteure einer weltweiten Zivilgesellschaft. Und wir müssen da noch viel mehr Energie reinstecken, dass wir den Weltkirchenrat zum Beispiel gut ausstatten, weil wir überall auf der Welt verwurzelt sind vor Ort, tief verwurzelt sind vor Ort in lokalen Gemeinschaften und gleichzeitig eingebaut in unsere Grundlage, Jesus Christus, einen globalen Horizont haben. Denn Jesus Christus ist nicht der Herr in Deutschland oder in Afrika oder in Indien. Jesus Christus ist der Herr der ganzen Welt und verbindet uns über die Grenzen hinweg. Und man darf auch sagen, Gott hat in Christus die Welt mit sich versöhnt. Da steht ton kosmon, die ganze Welt mit sich versöhnt, nicht nur die Christen. Man kann sogar sagen, dass auch in diesem Glauben ein Riesenpotenzial für ein Engagement für die Welt, und zwar jetzt auch im globalen Horizont steckt. Radikale Christusliebe ist radikale Liebe zur Welt. Und das, hoffe ich, zeigt sich in der Zukunft noch stärker als schon bis jetzt. Und diese Akademie ist ein wunderbarer Ort, an dem das in den vergangenen Jahren immer schon passiert ist, so, dass wir in weltweiten Vernetzungen denken, dass wir dieses Riesenpotenzial nutzen, was darin steckt, dass die Kirchen zu allen Menschen auf der ganzen Welt, wo sie in die Gemeinden kommen, sagen, liebe Schwestern und Brüder. Und dann, wenn sie wieder nach Hause fahren, so geht es mir laufend, diese Schwestern und Brüder, deren Leitgeschichten Sie gerade gehört haben, die zum Teil verursacht sind durch die Entscheidungen in den Machtzentralen unseres Landes, dass Sie die Geschichte dieser Schwestern und Brüder mit an den Tisch nehmen, wenn Sie hier mit den Machtakteuren in der Politik und in der Wirtschaft verhandeln und Gespräche führen. Diese Geschichten mitbringen und hier als Lautsprecher sozusagen weitergeben. Das ist die Chance der Kirche und das braucht unsere Gesellschaft, das braucht unsere Welt. Und ich darf vielleicht zum Schluss einfach nochmal ausdrücklich sagen, dass unsere evangelischen Akademien in der ersten Reihe stehen, wenn es genau um dieses Anliegen geht und den damit verbundenen Auftrag. Und ich könnte die Themen, wir haben sie eben gehört, Wirtschaftsethik, Nachhaltigkeit, Klimawandel, alles Fragen, wo unsere Schwestern und Brüder in anderen Teilen der Welt jeden Tag existenziell mit den Konsequenzen unserer Entscheidungen, unseres Lebensstils konfrontiert sind. Evangelische Akademien und auch dieser Ort hier, dieser Saal hier, sind Orte, wo genau darauf die richtigen Antworten gesucht und manchmal auch gefunden werden. Mit den Tagungen, die hier in Bad Boll das ganze Jahr über stattfinden, natürlich auch an den anderen Akademiestandorten, leisten sie einen ganz wesentlichen Beitrag dazu, dass unsere evangelische Kirche mit Kompetenz, mit Tiefgang am Werk ist und wirklich die Konsequenzen des Evangeliums für unsere heutige Zeit reflektiert und dann auch immer wieder zu leben versucht. Dafür will ich also wirklich heute einfach mal von Herzen Danke sagen und ich wünsche Ihnen natürlich für die Arbeit des jetzt begonnenen Jahres von Herzen Gottes Segen. Vielen Dank.